ARD Sounds.
Debatte um Entlastungen. Die Bundesregierung plant keine kurzfristigen Maßnahmen.
Überbelegung und Personalmangel. So dramatisch ist die Lage im Maßregelvollzug.
Und Produktivität vortäuschen im Büro. Eine neue Umfrage zeigt, wie verbreitet das ist.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Hallo, heute ist Freitag, der 10. April. Schönen guten Morgen, sagen Philipp Lacomi und Tanja Haustetter.
Hallo.
Wir haben uns ja die ganze Woche immer wieder mit dem Krieg im Nahen Osten beschäftigt, der ja auch unser Leben ein Stück weit betrifft. Die Straße von Hormus war zum Beispiel ein Thema, die Angriffe von Israel im Libanon, dann die brüchige Waffenruhe zwischen den USA, Israel und dem Iran. Und ja, auch die hohen Spritpreise, die beschäftigen uns alle sehr. Gestern hat Bundeskanzler Merz kurzfristig dann eine Rede angekündigt und da hatten viele von uns gehofft, dass er jetzt Pläne vorstellt, wie wir entlastet werden können.
Da kam relativ schnell die Ernüchterung. Merz hat nämlich gesagt, dass es erstmal keine kurzfristige Entlastung geben wird. Erst wenn die Spritpreise dauerhaft steigen, hat er gesagt, werde die Regierung handeln. Mit welchen Maßnahmen, darüber ist sich die Bundesregierung auch noch nicht so ganz einig. Merz hat deswegen Wirtschaftsministerin Reiche auf der einen Seite und auch Finanzminister Klingbeil dazu aufgefordert, einen gemeinsamen Vorschlag zu erarbeiten.
Ja, wir haben auf jeden Fall gemerkt, wie sehr das Thema viele von euch belastet. Ihr habt uns nämlich auch viel dazu geschickt diese Woche und uns zum Beispiel erzählt, dass euch die gestiegenen Kosten für Benzin und Diesel sehr treffen, aber auch generell die hohen Kosten, ne? Zum Beispiel auch für Lebensmittel, Energie und so weiter. Und wir wollen jetzt ein paar von euren Rückmeldungen hier mal teilen.
Luisa aus dem Saarland hat uns zum Beispiel zum Thema Spritpreise geschrieben. Ihre Eltern haben eine Fahrschule und sie schreibt, dass ihre Familie versucht halt, ja, dass der Führerschein für die Fahrschüler nicht teurer wird. Da aber der Sprit von den Fahrschulen komplett selber übernommen werden muss, sei das ziemlich schwierig, sagt sie. Also bleibt im Moment einfach weniger für die Familie übrig, wenn sie die Preise nicht erhöhen wollen.
Ja, und zum Thema Spritpreise hat uns auch Silvia aus Meerbusch hier aus NRW geschrieben. Sie ist auf ihr Auto einfach angewiesen. Sie wohnt nämlich eher ländlich und arbeitet in einem Gewerbegebiet. Da fährt auch nur eine Buslinie und das auch nur einmal die Stunde. Also würde sie trotzdem dann damit fahren, würde sie viermal so lange zur Arbeit brauchen wie mit dem Auto.
Ja, für sie würde also, weil sie ja selber fährt, eine höhere Pendlerpauschale was bringen. Die wird ja gerade diskutiert. Silvia schreibt außerdem, dass sie auch für andere Wege wie zum Arzt, einkaufen oder auch ins Fitnessstudio auf jeden Fall aufs Auto angewiesen ist, weil sie da sonst gar nicht hinkommt. Und das Fitnessstudio zum Beispiel hat sie gerade sowieso für sich gestrichen, um Benzin zu sparen.
Also alles, was nicht muss, macht ihr nicht mehr oder viele von euch machen das nicht mehr. Einfach, weil man es sich nicht mehr leisten kann. Ist irgendwie auch traurig. Schmunzeln musste ich, weil Silvia noch geschrieben hat, dass sie sich noch an Zeiten erinnern kann. Da sind die Gemüter schon total hochgekocht, wenn der Sprit auf 2 Mark angestiegen ist. Also da kann ich mich sogar noch dran erinnern. Also da würden wir uns heute aber drüber freuen wahrscheinlich.
Wir wollen jetzt gleich aber nicht alle frustriert ins Wochenende gehen. Deswegen hier noch ein positives, konstruktives Beispiel. Roswitha hat uns eine Sprachnachricht geschickt und erzählt, wie sie mit den gestiegenen Kosten überall umgeht. In ihrem Ort Osterholz-Scharmbeck in Niedersachsen ist jetzt das Tauschgeschäft wieder in Mode.
Das heißt zum Beispiel ist es ja günstiger, was weiß ich, einen großen Sack Äpfel oder Kartoffeln oder was weiß ich, also irgendwas zu kaufen. Es ist aber natürlich zu viel dann für die meisten. Und dann machen wir das einfach so, dass wir teilen. Das ist für alle wesentlich günstiger und es muss ja auch nichts weggeschmissen werden, weil jeder dann die Menge hat, die er wirklich braucht.
Finde ich ganz gut, ja.
Ja, super Idee, oder? Sich in so einer Situation einfach irgendwie gegenseitig helfen. Bei Roswitha im Dorf läuft das Tauschen jetzt auch nicht über eine Gruppe bei Facebook oder bei WhatsApp oder so, sondern die sprechen sich einfach ab, einfach Mund-zu-Mund-Propaganda.
Gute alte Nachbarschaft.
Ja, genau. Sie hat uns geschrieben, dass man dann beim Kaffeetrinken zum Beispiel mal eben Kartoffeln gegen Möhren tauscht oder so. Und sie sagt auch, der eine hat halt einen Walnussbaum und der andere eben, was weiß ich, viele Tomaten im Garten.
Ja, das ist ein sehr toller Luxus. Vielen Dank an euch alle für die Rückmeldung. Es ist irgendwie toll, aus eurem Leben zu hören und wie ihr mit der aktuellen Situation umgeht und irgendwie auch gut zu hören, dass man vielleicht nicht alleine ist mit diesen Problemen. Wir freuen uns über Nachrichten von euch immer wieder. Gerne mehr davon. Den Kontakt findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Frage ist jetzt natürlich noch, wie geht es denn jetzt so insgesamt weiter?
Ja, das hängt vor allem von der Lage in Nahost ab. Kanzler Merz hat in seiner Rede gestern gesagt, dass er die Gespräche mit dem Iran wieder aufnehmen will und auch im Austausch mit dem pakistanischen Präsidenten sei. Der hat die USA und den Iran zu Friedensgesprächen in Hauptstadt Islamabad eingeladen. Die sollen heute starten.
Die Vorzeichen für diese Friedensgespräche sind erstmal nicht so wahnsinnig gut. US-Präsident Trump wirft dem Iran vor, die Straße von Hormuz weiter zu blockieren. Die Freigabe war ja aber eine Bedingung für die Waffenruhe und den Frieden in der Region. Außerdem fliegt Israel weiter Angriffe auf den Libanon. Darin sieht der Iran die Waffenruhe verletzt.
Ja, also es gibt noch viel zu besprechen. Und ob der Iran und die USA ein Friedensabkommen wirklich hinbekommen und was das alles dann für uns bedeutet, das erzählen wir euch dann am Montag.
Unsere Kurznachrichten.
Russland und die Ukraine haben für das Wochenende eine Waffenruhe angekündigt. Anlass ist das orthodoxe Osterfest. Russlands Präsident Putin hatte die Feuerpause am Abend bekannt gegeben. Und dann hat der ukrainische Präsident Selenskyj sie bestätigt. Der hatte nämlich selber schon mehrfach eine Waffenruhe über das Osterfest gefordert. Die Feuerpause soll morgen Nachmittag beginnen und dann bis Sonntagnacht gehen.
Der israelische Ministerpräsident Netanyahu will mit dem Libanon über Frieden verhandeln. Die Gespräche sollen nächste Woche in Washington stattfinden. Da soll es vor allem um die Entwaffnung der Hisbollah gehen. Bislang lehnt die Hisbollah wohl direkte Verhandlungen mit Israel ab. Trotz der Waffenruhe im Nahen Osten greift Israel den Libanon weiterhin an. In den letzten Tagen sollen da hunderte Menschen getötet und mehr als 1000 verletzt worden sein.
Die 4 Astronauten der Artemis-2-Mondmission, die bereiten sich auf ihre Rückkehr zur Erde vor. In der Nacht von heute auf morgen soll die Kapsel im Wasser vor der Küste Kaliforniens nämlich landen. Bergungsteams stehen dann bereit, um die Astronauten nach Hause zu bringen. Und wenn ihr euch das anschauen wollt, es gibt einen Livestream der NASA dazu.
Ja, und dazu gibt's noch ein bisschen Partywissen fürs Wochenende. Die NASA weckt die Astronauten jeden Morgen mit einem anderen Lied. Das ist schon sowas wie Tradition. Also läuft dann Musik. Da sind Klassiker dabei wie Under Pressure von Queen und David Bowie, aber auch aktuelle Songs. Inzwischen hat die NASA alle Songs sogar als Spotify-Playlist veröffentlicht.
Auch da könnt ihr reinhören.
Wir hören immer wieder, dass es in Krankenhäusern einen krassen Personalmangel gibt. Aber nicht nur da ist das ein Problem, sondern auch in Maßregelvollzugsanstalten. Wenn ihr euch jetzt überlegt, was sind Maßregelvollzugsanstalten nochmal? Da werden Menschen untergebracht, die Straftaten begangen haben, aber nicht oder nur eingeschränkt schuldfähig sind. Also Menschen, die beispielsweise jemanden schwer verletzt oder getötet haben, aber psychisch krank oder drogenabhängig sind. Deswegen kommen die dann nicht in ein normales Gefängnis.
Ja, vielleicht kann man vereinfacht sagen, Maßregelvollzug ist eine Mischung aus Gefängnis und Klinik. So, die werden halt auch behandelt, ne? Ja. Ziel ist, die Gesellschaft vor psychisch kranken Straftätern zu schützen. Und eben die Straftäter selbst zu behandeln und zu therapieren und vielleicht sogar, wenn es die Krankheit zulässt, zu resozialisieren, dass die also wieder zurück ins normale Leben zurück können, ne, und ganz normal leben können.
In ganz Deutschland sind über 13.000 Menschen in solchen Einrichtungen untergebracht. Es gibt über 70 Kliniken und seit Jahren steigt da auch die Zahl der Patienten. Unter anderem liegt es daran, weil es einfach immer mehr suchtkranke Straftäter gibt.
Es gibt jetzt eine Recherche von unseren Kollegen vom NDR und die zeigt, der Maßregelvollzug in Deutschland, der ist total am Limit. Eine bundesweite Abfrage zeigt, in fast allen Bundesländern sind die Maßregelvollzüge voll oder sogar überbelegt.
Ja, nur Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern hatten bis Ende letzten Jahres mehr als 10 freie Plätze. Also es zeigt, die meisten Bundesländer sind wirklich total überbelegt. Und wenn eine Richterin oder ein Richter eben entscheidet, dass jemand in den Maßregelvollzug muss, kommt er oder sie auch dahin. Also egal, ob Platz ist oder nicht. Das sagt auch der ärztliche Leiter eines niedersächsischen Maßregelvollzugs.
Ein Gericht in Deutschland sagt, ja gut, wenn sie keinen Platz haben, dann machen wir irgendwas anderes oder so. Dann kann ich so oft über den Flur laufen, wie ich will und die Betten und die Zimmer zählen, muss halt irgendwo hin.
Ja, im schlimmsten Fall müssen einfach Betten in Personal- oder Gemeinschaftsräume gestellt werden und dann wird das in ein Patientenzimmer einfach umfunktioniert. Teilweise schlafen die Leute aber auch auf dem Flur.
Das ist das eine, also die Unterbringungsmöglichkeiten. Dann fehlt aber eben auch das Personal. Zu wenig Ärztinnen, Pflegekräfte und Therapeuten. Und es braucht natürlich viele Fachkräfte bei diesen teilweise sehr komplizierten Fällen. Da fällt sowas wie ein begleiteter Ausgang zum Beispiel oder so dann einfach weg für die Straftäter.
So ging es auch Manuel. Sein Name wurde geändert. Der war auch psychisch krank, war in einem Maßregelvollzug in Hamburg, weil er ohne Führerschein bei einem Unfall jemanden verletzt hat. Und am Anfang ging es ihm auch noch gut. Dann hat er aber abgebaut. Er hat Gewicht verloren, bekam eine Parkinson-Diagnose und dann ist er vor 2 Jahren an einer Lungenentzündung gestorben.
Seine Lebensgefährtin macht der forensischen Psychiatrie, also diesem Maßregelvollzug, in dem er war, schwere Vorwürfe und sagt, dass er da komplett verwahrlost sei und auch das Personal komplett überfordert gewesen sei.
Am schlimmsten ist, dass er eigentlich nur noch dahin vegetiert ist und er verendete und verelendete.
Manuel soll zum Beispiel auf einer Gummimatratze in seinem Zimmer auf dem Boden geschlafen haben. Augenzeugen haben berichtet, dass sowohl er selbst als auch sein Zimmer stark verschmutzt gewesen seien. Seine Lebensgefährtin sagt, dass sie ihn bei Besuchen waschen musste, weil das sonst niemand übernommen hat. Die betreffende Hamburger Psychiatrie weist die Vorwürfe aber zurück.
Jetzt gibt's vielleicht auch Leute, die sagen, ja mein Gott, diese Menschen haben ja auch schlimme Sachen gemacht, die sollen sich mal nicht so anstellen. Aber egal, was ein Mensch getan hat, und da sind ja jetzt auch nicht nur schlimme Sachen dabei oder ganz, ganz, ganz schlimme Straftaten, er hat ein Recht auf menschenwürdige Behandlung, der Mensch.
Die ist teilweise schwierig zu gewährleisten, wenn wie in Schleswig-Holstein 60% der Stellen nicht besetzt sind. Der Maßregelvollzugsleiter aus Niedersachsen, den wir vorhin schon gehört haben, sagt, dass diese ganze Situation, also insbesondere die Überfüllung auf den Stationen, dann wirklich auch zu dollen Konflikten führen kann.
Übergriffe sind leider halt auch nicht selten. Und ich habe das Problem direkt halt auch, dass Mitarbeiter sagen, ich will hier nicht mehr arbeiten.
Das ist ja gerade für das Personalproblem dann natürlich nochmal Öl ins Feuer gegossen und wird dann auch irgendwie zum Teufelskreis, ne? Experten fordern eine Reform des Maßregelvollzugs deswegen. Da geht's auch ums Personal, aber auch um Räumlichkeiten oder auch um modernere Behandlungsmethoden und auch um die Frage, welche Straftäter eigentlich im Maßregelvollzug landen sollten.
Eine neue Umfrage hat ergeben, viele Büroangestellte täuschen Produktivität vor, also tun so, als ob sie gerade Aufgaben erfüllen, obwohl sie eigentlich gar nichts machen, im Internet rumscrollen oder Kaffee trinken oder was auch immer.
Die Umfrage ist vom Jobportal Indeed in Auftrag gegeben worden und da wurden 1000 Büroangestellte gefragt. Die arbeiteten hybrid, das heißt also zum Teil im Homeoffice, aber auch im Büro.
Nur ein Drittel der Befragten sagt, dass sie wirklich ihre Arbeit und die Arbeitsergebnisse für sich sprechen lassen. Der Rest hat Mittel ergriffen, um produktiver und auch engagierter zu wirken, als sie es dann tatsächlich waren.
Dazu haben die Befragten verschiedene Strategien benutzt. Ein beliebtes Mittel ist zum Beispiel, die Computermaus im Homeoffice immer mal wieder so zu bewegen, dass man zum Beispiel bei Microsoft Teams dauerhaft auf grün steht, weil dann sieht es so aus, als wäre man auch die ganze Zeit aktiv und würde die ganze Zeit arbeiten.
Ja, gibt es auch so Programme, die das dann vortäuschen, dass die Maus sich bewegt. Mhm. Es wird ja auch immer wieder darüber diskutiert, ob man im Homeoffice wirklich weniger produktiv ist. Stichwort Wäsche machen nebenbei und so. Dabei kann die Arbeit zu Hause sogar tatsächlich produktiver sein. Das hat zumindest eine Untersuchung der Technikerkrankenkasse im Februar ergeben. Daheim schaffen es die Mitarbeitenden, 20% mehr Anliegen zu bearbeiten, heißt es da.
Also zumindest, wenn sie 3 Tage in der Woche im Homeoffice sind. Danach sinkt die Produktivität aber auch wieder. Aber die Studie, über die wir heute reden, zeigt eben nochmal deutlich, im Büro sein heißt nicht automatisch auch produktiver zu sein.
Da gibt's nämlich auch diverse bewährte Mittel, um Produktivität vorzutäuschen. Das sind laut der Indeed-Umfrage zum Beispiel länger im Büro zu bleiben, wenn der Chef noch da ist, oder zu ungewöhnlichen Zeiten Mails abzuschicken. Also zum Beispiel spät abends, damit es so aussieht, als sei man bis in den Abend dann noch beschäftigt gewesen. Ich weiß nicht, ob du auch diese Videos von Social Media schon mal gesehen hast, wo sich Leute dann so gegenseitig, also ironisch eher Tipps geben, wie man produktiver wirkt. Ganz häufig ist dann so zum Beispiel hektisch durchs Büro laufen dabei mit Akten. Also wäre man ganz wichtig oder zum Beispiel so künstlich aufregend vor dem Bildschirm. So, boah, das kann doch nicht wahr sein, obwohl man eigentlich überhaupt völlig unemotional da vor sich hin vegetiert.
Oder irgendwas zockt oder so, ne? Ja. Habe ich noch nicht gesehen, aber sollte ich vielleicht mal, klingt witzig. Aber dieses ganze Vortäuschen von Produktivität hat tatsächlich auch einen ernsten Hintergrund. Viele Arbeitnehmer sagen nämlich, dass sie Angst um ihren Job haben. Sie haben das Gefühl, besonders produktiv sein zu müssen oder zumindest so auszusehen, damit sie bei Stellenstreichungen nicht direkt auf dem Zettel stehen.
32% der Befragten in der Indeed-Umfrage geben an, dass der Grund für dieses Produktivität-Vortäuschen ein Büroalltag ist, der von Präsenzkontrolle geprägt ist, also wo der Chef dann vielleicht einfach wirklich mal häufiger reinguckt, ob man am PC sitzt.
Ja, und es ist teilweise auch ein bisschen widersprüchlich. Insgesamt scheint das Büro immer weniger als produktiver Arbeitsort zu funktionieren. Knapp die Hälfte der Befragten gibt nämlich an, im Büro größtenteils in Videocalls zu sitzen. Fast 70% der Befragten sagen, dass sie im Büro regelmäßig durch Lärm, Smalltalk oder spontane Unterbrechungen aus der Konzentration gerissen werden. Ich arbeite ja selbst im Großraumbüro, ne? Und ich kann das nur bestätigen. Es ist tierisch laut. Du hörst alles mit, ob du willst oder nicht. Auch privates Zeug, ne? Kannst dich nicht konzentrieren und so weiter. Also,
das ist unangenehm, auf jeden Fall.
Ja, ich lese dann Sätze manchmal 3-mal oder wenn ich was schreibe, Blockade im Kopf oder so, ja.
Jetzt ist so ein bisschen die Frage, was wünschen sich auch die Angestellten? Die meisten sagen, dass sie gern nicht nach Anwesenheit, sondern nach Leistung bezahlt werden wollen. 2/3 gehen sogar so weit, dass sie auf einen Teil ihres Gehalts verzichten würden, wenn ihre Leistung halt wirklich ausschließlich an Ergebnissen gemessen würde und nicht an der Arbeitszeit.
Würde dann bedeuten, wenn ich effektiv nur 5 Stunden brauche für den Job, dann sollte ich nicht so tun müssen, als würde ich 8 Stunden brauchen, ja. Nur damit ich irgendwie mein volles Gehalt bekomme. Ist wahrscheinlich aber in vielen Jobs gar nicht so einfach nachzuweisen.
Wir haben einen Tipp, wie ihr euch jetzt zum Wochenendbeginn noch etwas entspannen könnt. Hört doch einfach mal ein bisschen Wald.
So wie hier, ne?
Ja.
Genau. Müsste ich aber schweigen eigentlich, damit ihr den hört. Aber Forscher in Jena haben rausgefunden, besonders entspannend sind vertraute Geräusche aus den heimischen Wäldern. Also zum Beispiel auch deutlich entspannender als aus tropischen Wäldern.
Ja, also einfach mal in den Wald gehen, die Augen schließen und zuhören, so wie jetzt. Oder, wenn das gerade nicht geht, machen wir es auf die moderne digitale Art und Weise, Waldrauschen googeln, Kopfhörer auf und mal kurz, wie Löwenzahn immer gesagt hat, abschalten.
Wir schalten jetzt auch ab. Ab Montag sind Moritz und Julia dann wieder für euch da.
Habt ein schönes Wochenende, wenn ihr eins habt, und dann bis ganz bald. Ciao.
Macht's gut.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk.